Hallihallo, viele Grüße aus München. Ich bin die Konstanze. Ich bin hier Pastorin bei der Heilsarmee. Ich stehe hier gerade vor unserem Männerwohnheim, wie ihr sehen könnt. Da sieht man es ein bisschen. Und ich wäre natürlich sehr gerne live bei euch gewesen, aber das geht jetzt leider nicht. Deswegen auf diesem Weg. Wir haben dieses Thema, Gott mischt sich ein, Zeichen setzen in einer offenen Gesellschaft. Und ich würde hier mal gerne die Jungs fragen, was die davon halten und wie die mit diesem Thema umgehen wollten. Ne? Also ich gehe mal kurz auf die Suche und mal gucken, was die mir sagen können. Gucken wir mal. Da ist nämlich gerade Herr Wehnhardt. Den habe ich hier schon gesehen. Da steht er. Und den frage ich jetzt mal direkt. Stehen wir. Gott mischt sich ein. Was halten Sie von dem Thema? Können Sie damit was anfangen?
Doch, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich habe selbst im eigenen Leben schon bemerkt, dass sich Gott ein paar Mal bei mir eingemischt hat in mein Leben.
Also Sie finden, das ist eine gute Sache?
Ja, ja.
Super, dann gehen wir mal rüber zu den Jungs. Da mal nach. Guten Morgen, guten Tag. So, Herr Renn, Hallöchen.
Hallo.
Wenn Sie das Thema hören, Gott mischt sich ein, was halten Sie davon?
Ja, also ich denke halt jeden Tag dran.
Echt? Meinen Sie, Gott mischt sich in Ihrem Leben ein?
Das kann ich nicht beurteilen.
Ne, ja.
Meine Mutter ist ja, ne, ich finde, dass meine Mutter sich in meinem Leben einmischt.
Super, vielen Dank. Also, liebe Leute, ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, mit diesem Thema umzugehen. Aber jetzt gucken wir uns mal eine Person an, die in der Bibel aufgeschrieben ist und wo ganz klar wird, da hat sich Gott mega eingemischt. Also seid gespannt und schlagt schon mal die Bibel auf, Hesekiel 3. Wir gucken rein in die Verse 22 bis 27. Und ich suche mir jetzt einen ganz stillen Ort, wo ich mit euch ein paar Gedanken über dieses Thema austauschen kann. Also, bis gleich. So, ich habe mich jetzt einmal hier in unsere Werkstatt gesetzt, da habe ich ein bisschen Ruhe. Und wir können mal reingucken, und zwar in Hesekiel 3, 22 bis 27. Und ich lese euch das einmal vor. Dann legte sich die Hand Gottes auf mich. Er befahl mir, steh auf und geh in die Ebene hinaus. Dort will ich mit dir reden. Ich stand auf und ging. Als ich in die Ebene kam, sah ich die Herrlichkeit Jahwes dort stehen, so wie ich sie schon am Fluss Kebar gesehen hatte. Da stürzte ich zu Boden auf mein Gesicht. Aber dann kam der Geist in mich und stellte mich wieder auf die Füße. Gott sagte zu mir, geh in dein Haus und schließ dich ein. Du wirst dort mit Stricken gefesselt sein, so dass du nicht mehr zu ihnen hinausgehen kannst. Ich lasse dir die Zunge am Gaumen kleben und mache dich stumm. Du sollst kein Mahner mehr sein für sie, denn sie sind ein stures Volk. Wenn ich aber mit dir rede, werde ich deine Zunge lösen. Dann sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Wer es hören will, der mag es hören. Wer es lassen will, der mag es lassen. Sie sind ein stures Volk. Ja, das ist so ein bisschen unser Thema. Also, Hesekiel sitzt am Fluss Kebar mit seinen Freunden. Er ist in Gefangenschaft, ein junger Mann. Er hat eine schwere Zeit hinter sich, ihm geht es nicht gut. Und genau in die Situation hinein spricht Gott und sagt zu ihm, Junge, steh auf, gib Gas und ich möchte mit dir reden, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen und deswegen verlass die Gruppe, in der du gerade drin sitzt. Verlass deine Freunde, geh raus, ich habe was für dich. Und der Hesekiel, komischerweise geht er direkt. Ne? Er hat wird nichts geschrieben, dass er irgendwie negativ drauf gewesen wäre oder dass er irgendwie die Strecke als zu lang empfunden hätte oder dass er irgendwie gesagt hätte, doch nicht um die Uhrzeit oder hat doch erstmal Verständnis, dass es mir nicht gut geht. Er hat mit Gott überhaupt kein Gezedere gemacht, ne? Sondern hat diese Stimme von Gott gehabt und ist dann einfach losgegangen. Und Interessant ist, dass als er dort in dieser Ebene ankommt, ganz allein, dass er erlebt, dass Gott schon da ist. Gott ist in dem, wo er keine Ahnung hat, was auf ihn zukommt, wo er keine Sicherheiten mehr hat, da merkt er, dieser lebendige Gott, der steht in seiner ganzen Herrlichkeit, steht er schon da und wartet auf ihn. Ich finde, es ist ein Riesenmoment. Einerseits, dass Hesekiel bereit ist, loszugehen und ohne Widerworte mit Gott irgendwie unterwegs sein will. Und auf der anderen Seite dieses ganz große Zeichen Gottes, dass er voll da ist. Mit seiner ganzen Präsenz eigentlich diesem Hesekiel schon begegnet. Ja, wir können uns die Frage stellen, warum will Gott, dass der Hesekiel ganz alleine irgendwo in so einer Talebene sitzt und sich mit Gott unterhält? Und wir merken in diesem Bibeltext, dass Gott ein ganz großes Anliegen hat. Er hat eine ganz große Not. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass Gott davon spricht, dass dieses Volk Israel ein widerspenstiges Haus ist. Hier bei dieser Übersetzung hieß es gerade, sie sind stur. Also Gott hat eine ganz große Not damit, dass die Menschen, die zu seinem Haus gehören, die Hausgenossen von ihm, also Menschen, die bei ihm in seinem Haus ein- und ausgehen, die mit ihm am Tisch sitzen, die sein Wort hören, die seinen Namen tragen, dass diese Menschen in ihrer Beziehung zum Vater im Himmel stur geworden sind, hartherzig geworden sind, dass sie widerspenstig geworden sind. Das heißt, die Beziehungsebene zwischen Gott und den Kindern Gottes, die hat Risse bekommen. Da stimmt was nicht mehr. Und Gott leidet da unheimlich drunter. Über viele Ventile hat er versucht zu sprechen. Er hat dieses Volk versucht zu erreichen durch die Propheten, durch viele Zeichen, durch viele Dinge, die passiert waren in der Vergangenheit, bis hin zu dieser Deportation nach Babylon rein. Und trotzdem hat dieses Volk sich dafür entschieden, dass sie sagen, das Wort Gottes, ja, das müssen wir gar nicht so eng sehen. Ja. Wir müssen da nicht mehr so spießig mit umgehen, wie man es früher gemacht hat. Wir sind heute irgendwie aufgeklärter, wir sind irgendwie entwickelter, wir brauchen nicht mehr so dieses ganz enge Denken, wie es unsere vorherige Generation gehabt hat. Ja, dieses Volk Gottes, diese Menschen, die eigentlich mit Gott unterwegs sind, die sind dem Wort Gottes gegenüber so locker geworden. Sie haben es als eine Option gesehen und nicht mehr als Lebensbasis, nicht mehr als Fundament für ihr Leben. Und darunter leidet Gott, dass dieses Wort ein Lückenfüller geworden ist, dass jeder nach seiner Lebensfasson lebt und dann Gott noch irgendwie als ein Accessoire noch mit dabei hat oder als ein Goodie noch bei sich trägt, dass jeder seine Lebensüberzeugung hat und sich dann das Wort Gottes so hinbastelt, damit es irgendwie zum eigenen Lebensstil passt und dass man sich selber rechtfertigen kann mit der Art und Weise, wie man meint, leben zu wollen. Das ist eine schwere Situation. Und was soll jetzt der Hesekiel machen? Der Hesekiel, der bekommt in dieser Talebene, wo keiner ist, wo keiner hinguckt, wo keiner applaudiert, wo keiner sagt, boah, was hast du für eine Begegnung mit Gott gehabt? Da bekommt dieser Hesekiel zwei Aufgaben von Gott. Gott sagt zu ihm auf der einen Seite, Hesekiel, geh nach Hause, schließ dich in deine Wohnung ein. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche sozialen Interaktionen hast. Zieh dich aus den ganzen sozialen Verbindungen, zieh dich zurück. Mach das nicht mehr mit. Sei nicht mehr an den Orten, wo sich die ganzen Leute aufhalten. Sei nicht mehr an den Orten, wo die ganzen Diskussionen sind. Bleib zu Hause. Nimm dich raus aus den Gemeinschaften. Nimm dich raus von den ganzen Marktplätzen, wo die Leute diskutieren und sich wichtig machen und wo die ganzen Gruppierungen sich treffen. Nimm dich da raus und bleib an dem Ort, den ich für dich habe. Geh nach Hause. Und für uns als Gemeinde, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind und er zu uns sagt, geh dahin, geh in dein Zuhause. Und wenn wir sowas geistlich hören, unser geistliches Zuhause ist die Gemeinde. Wir gehören in die Gemeinde. Wir gehören in eine geistliche Gemeinschaft. Also geh nach Hause ist das Erste, was der Hesekiel zu hören bekommt in der Talebene. Und das Zweite, was der Hesekiel gesagt bekommt, ist, dass Gott möchte, dass der Hesekiel aufhört zu sprechen. Er soll den Mund halten. Gott wird dafür sorgen, dass ihm die Zunge am Gaumen klebt. Er soll sich nicht mehr äußern dürfen. Das ist ganz seltsam, weil Hesekiel wird in seinem Buch dafür bekannt, dass er ein Berater war. Er war ein Mann, den die Menschen aufgesucht haben, wenn sie Fragen hatten. Er war derjenige, der Profi war, der Fachkenntnis hatte, wenn es um die Gebote und die Gesetze des Volkes Israel ging. Er war Priester, er war geweiht. Und Gott sagt zu ihm, deine Meinung ist jetzt nicht mehr gefragt. Deine Kenntnis spielt jetzt keine Rolle. Halt deinen Mund. Äußere dich nicht mehr. Man könnte jetzt denken, dass was Gott hier verlangt von dem Hesekiel, zu Hause zu sitzen, den Mund zu halten, das sind Dinge, die gehen gegen die Menschenwürde. Er verbietet einem das Sprechen, das ist gegen die Redefreiheit. Eigentlich müsste man sich auf die Seite des Hesekiel stellen und sagen, was für eine Unverschämtheit von diesem Gott. Wie kann er sich wagen, uns Menschen oder den Menschen so derartig zu isolieren, sozial zu isolieren und dann auch ihm den Mund zu verbieten? Warum macht es Gott? Die große Not Gottes, die hat ja der Hesekiel mitbekommen. Mein Volk ist widerspenstig. Mein Volk ist stur. Mein Volk dreht sich mein Wort so hin, wie sie es gerade hören wollen. Da braucht es keine Worte mehr. Da braucht es auch keine soziale Interaktionen mehr. Es geht nicht darum, dass ich mich sozial einmische. Und es geht nicht darum, dass ich überall meine Kenntnis und mein Wissen und mein, was ich alles meine, was noch zu sagen wäre, dass ich das alles noch äußere, das ist gar nicht mehr der Punkt. Wichtig ist hier, und ich finde, das ist für uns selber eine ganz große Lehre, wichtig ist hier, dass Gott vom Hesekiel möchte, dass sein Leben spricht. Nicht mehr sein sozialer Einfluss, nicht mehr sein Wissen, seine Erkenntnis soll sprechen, sondern sein Leben, er soll mit seinem Leben sprechen. Und ich glaube, das ist auch eine große Botschaft für uns, die wir hören dürfen. Unser Leben ist ein Zeugnis. Unser Leben soll die Worte Gottes weitergeben. Unser Leben soll Ausdruck sein von dem, dass Gott schreit und ruft und will, hört mich, hört auf mein Wort. Es geht nicht darum, dass ich in euer Leben reinpasse, sondern dass euer Leben sich auf mein Wort stellt und dass es ein Fundament werden darf. Ich glaube, in den Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das, was Hesekiel sagt, das stärkste Zeichen, was Christen in einer offenen Gesellschaft geben können. Das stärkste Zeichen ist, dass mein Leben spricht. Nicht mein sozialer Einfluss, nicht meine Redegewandtheit, sondern mein Leben. Und mein Leben soll dafür sprechen, dass ich Menschen zu Jesus einlade. Dass ich Menschen dazu einlade, sich mit dem Wort Gottes zu befassen, in der Bibel zu lesen, mit Jesus zu reden. Mein Leben soll dazu einladen, dass Menschen erfahren dürfen, wie sehr Gott die Welt liebt. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir sind, dass wir gerade da drauf uns wieder berufen lassen. Lass dein Leben sprechen. Seid gesegnet, seid bewahrt, habt noch viele gute Impulse bei der Yumiko jetzt. Egal in welcher Form ihr jetzt auch noch weitere Referate hört, wünsche ich euch, dass Gott euer Leben gebraucht, um zu reden. Macht's gut. Tschüss aus München.